Shalom, liebe Geschwister. Im Anschluss an Hebräerbriefserie will ich ein besonderes Thema ansprechen. Wer an Jesus Christus glaubt, so schreibt Paulus im 2. Korinther 5, Vers 17, ist eine neue Kreatur. Alles ist, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und ich denke, das ist, führt zu manchen, bei manchen Leuten dazu, dass Christen einfach heilig sind. Perfekt und gerecht. In chinesischen Gemeinden erlebe ich das immer wieder, dass auch in chinesischen Bibelkreisen, dass die Leute glauben, ja, jetzt müssen wir stark sein. Wir müssen stark und vollkommen sein. Wenn wir nicht stark und vollkommen sind, dann ist unser Christsein nicht echt. Unsere Gerechtigkeit nicht echt. Und wenn dann jemand sündigt, das passiert auch immer wieder mal, ich bin jetzt 38 Jahre in dieser Arbeit, dann ist das Grund, mal die Gemeinschaft von den Gläubigen für ein paar Wochen zu verlassen, bis man das vergessen hat, was sie gemacht haben. Manchmal dauert es, es ist ganz lustig, war es im Bibelkreis in Berlin, wir haben in Berlin unseren ersten Bibelkreis gehabt mit ein paar Studenten und Gastwissenschaftlern. Das Johannes-Evangelium ging wunderbar. Und dann haben wir einen Römerbrief angefangen. Da haben wir eingeladen, immer Essen gekocht und keiner kam. Nach 3, 4 Mal habe ich gefragt, Leute, ich habe jetzt immer Essen gekocht. Ich kann es ja nicht alleine aufessen. Wo seid ihr? Wir wollten einen Römerbrief studieren. Ja, Paulus ist doch so einer, der hat auch Menschen umgebracht. Und das ist doch das ist ein schweres Vergehen. Und das wollen wir nicht kennenlernen von ihm. Wir wollen von ihm nicht lernen. Denn das ist auch die Psalmen lesen wir nicht, weil David auch ein Mörder war. Also müssen Christen perfekt sein? Ich bringe euch heute ein Beispiel eines Gerechten im Anschluss an den Hebräerbrief, von dem man gar nicht ahnt, dass er gerecht ist. Eli, ein verkannter Gerechter. Das ist aber ganz interessant, als dass im Hebräerbrief jetzt mal ein Priester beschrieben wird. Und ich habe mal überlegt, welche Priester sind ausführlicher beschrieben außer Aaron. Aarons Leben ist ausführlicher beschrieben, aber das Leben von Eli findet auch immerhin in 4 Kapiteln der Bibel sein Niederschlag, alle anderen Priester sind so mehr am Rand erwähnt worden. In Sprüche 10, Vers 27, mit diesem Zitat fange ich an. Sprüche 10, 27, da heißt es, Moment, ich muss mich mal ein bisschen orientieren, weil die Reihenfolge in der jüdischen Bibel ist anders als in der christlichen. Und ich predige aus der christlichen. Sprüche 10, 27, da heißt es, die Furcht des Herrn vermehrt die Lebenstage, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Die Furcht des Herrn vermehrt die Lebenstage, aber die Jahre des Gottlosen werden verkürzt. Im Talmud wird das zitiert, und zwar in dem Traktat Yoma 9a. In Talmud steht, dass während der 420 Jahre des Bestehens des ersten Tempels, der von König Salomo erbaut wurde, im Ganzen nur 18 Hohepriester ihren Dienst versahen. Nur 18 Hohepriester. Im zweiten Tempel, der in den 420 Jahren des Bestehens des zweiten Tempels, der unter Esra und Nehemia erbaut wurden, haben 300 Hohepriester amtiert, von denen nur 4 Hohepriester als Gerechte galten. Alle anderen haben ihr Amtsjahr nicht überlebt. So der Talmud. Jetzt befassen wir uns mit der schrägen Gestalt Eli und beginnen in 1. Samuel 4 mit den Versen 13 bis 18, also mit dem Ende. Es ist interessant, dass man im Judentum ja Geburtstage nicht so feiert, weil was rauskommt, weiß man erst am Ende, wenn er gestorben ist. Ist er ein Gerechter? Und dann ist man am Grab. Der Wunsch, möge seine Seele eingebunden sein im Bündeln der Lebendigen. Und dann spricht man das Kadesh. Und das Kadesh-Gebet ist ein wunderbares Anbetungsgebet, was voller Hoffnung ist für die Auferstehung. Wo man also erkennen kann, wie Gott gerechte Menschen sieht. Und hier im Samuel, beim Samuel sehen wir, wie sein Ende war. 1. Mose 4, 18, 13 bis 18. Samuel 4, 13 bis 18, genau. Denn sein Herz, ich fange mal mit Vers 13 an. Ja. Und als er ankam, siehe, da saß Eli auf dem Stuhl und gab Acht nach der Straße hin. Und sein Herz bangte um die Lade Gottes. Und als der Mann ankam, um es in der Stadt zu berichten, dieser Mann, der aus der Schlacht dort entkommen ist, da schrie die ganze Stadt um Hilfe. Als aber Eli das laute Schreien hörte, sagte er, was ist das für ein großer Lärm? Und der Mann kam eilends und berichtete es Eli. Eli war aber 98 Jahre alt und seine Augen waren starr geworden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Da sagte der Mann zu Eli, ich bin der, der vom Schlachtfeld gekommen ist und bin heute vom Schlachtfeld geflohen. Und Eli sagte, wie ist es gegangen, mein Sohn? Der Bote antwortete und sagte, Israel ist vor den Philistern geflohen. Auch hat es eine große Niederlage im Volk gegeben und auch deine beiden Söhne Hophni und Pinhas sind tot. Und die Lade Gottes ist weggenommen worden. Und es geschah, als er die Lade Gottes erwähnte, fiel Eli rücklings vom Stuhl an der Tür und brach das Genick und starb. Denn alt war der Mann und schwer. Und da hatte Israel 40 Jahre gerichtet. In diesem Text lesen wir was Interessantes, was oft übersehen wird. Erstens, die erste Information. Eli diente als Priester, hoher Priester und Richter in einem Zeitraum von 40 Jahren. 40 Jahre. Eli starb im Alter von 98 Jahren durch einen Unfall, nachdem er mit Entsetzen vernahm, dass die Bundeslade in die Hände der Feinde gelangt war. Nach dem Talmud-Traktat Yoma 9.1 zu urteilen, gehörte Eli mit seinen 40 Dienstjahren zur Gruppe der besseren Hohepriester. 40 Jahre hatte er täglich zum Yom Kippur das Allerheiligste der Stiftshütte betreten und durfte wieder lebend herauskommen. Das war nämlich so eine Sache. Manche sind im Allerheiligsten gestorben, weil sie nicht würdig waren. Gerade im zweiten Tempel sehr viele oder fast alle. Er starb auch nicht im Zusammenhang des Tempeldienstes, wie zum Beispiel die Söhne Aarons im 3. Mose 10, 1 bis 3. Er starb, weil er alt war, 98 Jahre. So alt werden wir vielleicht nicht alle. Und weil er vom Stuhl gefallen ist und einen Genickbruch erlitten hat. Durch eine schlechte Nachricht, die gekommen ist. Also eigentlich nicht in Verbindung zu seinem Tempeldienst. Und jetzt schauen wir uns mal diesen Gerechten mal an. Schauen wir uns mal an, in welchem Kontext er historisch steht und wie seine Zeit war. Ich beginne dazu, um seine Zeit zu beschreiben, mit Richter 21, 25. In jeden Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Also niemand hielt sich an Gottes Wort, niemand hielt sich ans Gesetz, alle machten, was sie wollten. Mit diesem Vers endet das Buch der Richter. Und es charakterisiert die Zeit der Richter eigentlich am besten. Das Volk Israel tat, was es für richtig hielt und nicht das, was Gott für richtig hielt. Im 5. Mose 20, ich kann euch das wirklich empfehlen, das Buch zu lesen, wir haben das im chinesischen Bibelkreis gestern abgeschlossen, 5. Mose 20, 16 bis 18 steht, jedoch von den Städten dieser Völker, Kanaans, so sagt Gott, die der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat, sondern du sollst an ihnen allen den Bann vollstrecken, an den Hethitern, den Amoritern, den Kanaanitern, den Perisitern, den Hevitern und den Jebusitern, wie der Herr, dein Gott, dir befohlen hat, damit sie euch nicht lehren, nach all ihren Gräueln zu tun, die sie ihren Göttern getan haben, und ihr so gegen den Herrn, euer Gott, sündigt. Gott hatte Israel geboten, alle Völker in Kanaan auszurotten und niemanden überleben zu lassen. Warum? Die Begründung ist ganz klar. Weil die überlebenden Kanaaniter das Volk Israel in ihren grausamen Götzendiensten unterrichten würden, die Grund dafür war, dass Kanaan unter Gottes Gericht stand. Wisst ihr, warum Kanaan unter Gottes Gericht stand? Wegen Hass, Brutalität, sexueller Unmoral, das sind so Kleinigkeiten. Sie haben jeden erstgeborenen Sohn dem Moloch im Feuer geopfert. Menschenopfer. Und das ist, was Gott nicht will. Und das hat nachher Israel später gelernt. In den Büchern der König, Chronik, sehen wir davon. Gott führte Israel mit starker Hand und Sklaverei, aus der Sklaverei in Ägypten heraus. Immer wieder offenbarte er sich seinem Volk in der Wüste. Gott offenbarte sich seinem Volk in der Wüste. Jeder, der in der Wüste war, sah Gottes Handeln. Es gab keine Atheisten. Trotzdem war Gott nach dem Einzug in das Land, trotzdem war Israel nach dem Einzug in das Land Kanaan Gott ungehorsam. Die Israeliten eroberten nicht das ganze Land, das Gott ihnen gegeben hatte. Und dazu sehen wir mal Richter 1, die Verse, nee, Richter 2, die Verse 1 bis 4. Richter 2, die Verse 1 bis 4. Da heißt es: Und der Engel des Herrn kam von Gilgal hinauf nach Bochim und sprach: Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte: Ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Und ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen. Aber ihr habt meine Stimme nicht gehorcht. Was habt ihr da getan? So habe ich auch gesagt: Ich werde sie nicht vor euch vertreiben. Sie werden euch zu Geißeln für eure Seiten werden. Und ihre Götter werden euch zur Falle werden. Und es geschah, als der Engel des Herrn diese Worte zu allen Söhnen Israels geredet hatte, da erhob das Volk seine Stimme und weinte. Aber zu spät. Denn Gott half Israel nicht mehr, die Kanaaniter vollständig zu vertreiben. Gott drohte im Gegenteil an, dass die Götter der Kanaaniter dem Volk Israel zu Fallstrick werden würden. Das war der historische Rahmen, in dem Eli 40 Jahre als hoher Priester Israel vor Gott vertrat und gleichzeitig 40 Jahre Richter war. Das war der Rahmen. Und ich habe das mal in der Richterpredigtserie gebracht vor ein paar Jahren. Da habe ich dann mal gesagt, es gab eigentlich vier verschiedene Regionen. Eine, die vollständig von Israeliten besetzt war und beherrscht wurde. Dann 50-50 oder 70-30 Israeliten, 30% Kanaaniter. Dann 50-50. Und je nachdem, wie die Mehrheit war, hat man dann den anderen gedient. Und die im Nordosten, Ascher, Dan, Sebulon, haben so wenig ihr Land erobert, dass sie von den Kanaanitern beherrscht wurden. Riesenprobleme, die kamen, und in dieser Zeit herrschte oder regierte der Hohepriester Samuel. Und jetzt wenden wir uns dem ersten Buch Samuel zu. Die Verse 1 bis 9. Es war aber ein Mann von Ramathaim, Zophim, vom Gebirge Ephraim, und sein Name war Elkanah, und der Sohn des Jeroham, der Sohn des Elius, des Sohnes Torus, des Sohnes Zufs, des Ephraimitas. Namen sind wichtig, manchmal findet man den Namen woanders. Und er hatte zwei Frauen, der Name der eine war Hannah und der andere war Penina. Penina hatte Kinder, aber Hannah hatte keine Kinder. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinaus, um den Herrn der Herrscharen anzubeten und ihn in Silo zu opfern. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas, Priester des Herrn. Und es geschah immer an dem Tag, als Elkanah opferte, und er gab seiner Frau Penina und seinen Söhnen die zu ihm zukommenden Anteile, aber Hannah gab er den doppelten Anteil. Denn Hannah hatte er lieb, aber er hatte ihre Mutterleib verschlossen. Und die Widersacherin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihre Mutter verschlossen hatte. So geschah es Jahr für Jahr, immer wenn sie zum Haus des Herrn hinaufkam, dann weinte sie und aß nicht mehr. Und Elkanah aber, ihr Mann, sagte zu ihr: Hannah, warum weinst du? Warum isst du nicht mehr? Warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen hatte und getrunken hatte. Und der Priester Eli aber saß auf dem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Bis dahin. Also eine Person, eine Familie kommt daher und eine Frau hat besonders Leid. Das ist ein Nebenthema. Das interessiert uns nicht so sehr, wir werden gar nicht drauf gucken. Aber Vers 9. Hannah stand auf, nachdem sie in Silo gesessen hatte und getrunken hatte. Und Eli saß auf seinem Stuhl auf dem Türpfosten am Tempel des Herrn. Zu Beginn des ersten Buchs Samuel war Eli, hoher Priester in Silo. Die tägliche Routine des Tempeldienstes lag in den Händen seiner Söhne, Hophni und Pinhas. Und Eli saß auf dem Stuhl am Türpfosten der Stiftshütte des damaligen Tempels des Herrn. Warum saß er dort? Hat er nichts anderes zu tun? Jeder Nachkomme Levis hatte einen festen Platz im Tempeldienst. Die Nachkommen Aarons dienten als Priester. Die Nachkommen Koras hatten die Aufgabe, die Stiftshütte zu bewachen. 4. Mose 16, 9. Offensichtlich nahmen die Nachkommen Koras ihre Aufgaben und den Eingang der Stiftshütte zu bewachen nicht wahr. Deshalb bewachte Eli den Tempel und das war offensichtlich bitter nötig. Also Eli hatte Personalmangel. Wenn ich Personalmangel in meinem Labor hatte, habe ich die Laborarbeit selber gemacht. Eli spielte Pförtner. Aufgabe der Nachkommen Koras. Und das ist doch interessant. Er macht seinen Job, macht den Job anderer mit, die nicht bereit sind für den Dienst. Dann kommen wir zu den Verse 10 bis 14. Wir schauen uns Vers 9 nochmal an. Aber Hannah stand auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Und der Priester Eli aber saß auf dem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war in ihrer Seele verbittert und betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner Gedenken und deiner Magd nicht vergessen wirst, und deine Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Und es geschah, als sie lange redete vor dem Herrn und vor dem Herrn betete, dabei achtete Eli auf ihren Mund. Hannah aber redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme hörte man nicht. Da meinte Eli, sie sei betrunken. Und Eli sagte zu ihr: Wie lange willst du dich als wie eine Betrunkene benehmen? Mach, dass du deinen Rausch los wirst. Einige Ausleger beurteilen Elis Umgang mit der verzweifelten Hannah kritisch und sehen hier, was für ein herzloser Mensch ist das. Aber wie kann man Elis Verhalten beurteilen und bewerten, wenn man nicht dabei war? Wir Christen haben immer einen schönen Blick rückwärts und denken, wir können mit unser Verständnis Menschen beurteilen. So hat auch Abraham immer beurteilt, dass jemand, der seine Frau als seine Schwester abgibt, um sich zu schützen, als unmoralisch, oder Simson zum Beispiel, mein Vorbild als Richter, ja, in seinem Lebenswandel unmoralisch und so, das ist alles richtig. Und hier Eli wird hier beurteilt, wie geht er mit Hannah um? Nun, Hannah kam verbittert und weinend in den Tempel und betete. Was sah Eli? Er sah eine verheulte Frau, die still vor sich hin brabbelte. Wie oft muss er es gesehen haben? Wie oft kamen betrunkene Personen zur Stiftshütte und störten den Gottesdienst? Deswegen saß er davor. Die Korinther waren ja nicht da, die haben nicht aufgepasst. Wie oft hat er es gesehen? Denn in dieser Zeit tat in Israel schließlich jeder, was er für richtig hielt. Bis zum Ende der Dienstzeit von Eli. Jeder tat, was er richtig hielt, aber nicht, was Gott von ihm forderte. Vers 14 nochmal. Und Eli sprach zu ihr: Wie lange willst du dich wie eine Betrunkene benehmen? Mach, dass du deinen Rausch los wirst. Eli beobachtete Hannah. Er vermutete, dass sie eine der vielen Betrunkenen waren, die sich der Stiftshütte näherte. Er sprach sie deshalb direkt, das war eins der Feste, das waren die vier Feste, drei Feste, die jetzt festgelegt sind. Das ist Passa, Shavuot und Sukkot, die Feste, wo man Opfer bringen musste. Und da war sie dann auch dann da mitgekommen und da kamen viele Leute rein und haben wahrscheinlich Fest mit Party verwechselt und waren betrunken und kamen dann auch in den Tempel rein. Wahrscheinlich waren die Priester genauso, bis auf den Hohepriester selber. eine chaotische Zeit. Und er sprach sie deshalb direkt auf ihr unvermeidliches Verhalten ein. Und er forderte sie auf, ihren Rausch auszuschlafen, bevor sie vor Gottes Angesicht treten würde. Dann immerhin die Söhne Aarons, Abihu und Nadab, waren gestorben, weil sie betrunken Opfer gebracht haben. Das stand nämlich später im Gesetz drin, dass sie keinen Alkohol trinken im Opferdienst. Das war sein erstes Problem, Personalmangel. Seine Priester machten nicht ihren Job. Seine Mitarbeiter, die Leviten, machten nicht ihren Job. Dann zweites Problem, haben wir auch schon gesehen. Das sehen wir jetzt. Ungeratene Söhne. 2 Samuel 12-17. Und als Elia und die Söhne Elias waren ruchlose Männer. Sie hatten den Herrn nicht erkannt. Und der Herr hatte dem Volk gegenüber die Gewohnheit, wenn jemand, die Priester hatten Volk gegenüber die Gewohnheit, wenn jemand ein Schlachtopfer darbrachte, kam der Diener des Priesters, während das Fleisch noch kochte, und hatte eine Gabel mit 3 Zinken in seiner Hand und stieß in den Tiegel oder in den Kessel oder in die Pfanne oder in den Topf. Und alles, was er mit der Gabel herausnahm, zog der Priester damit weg, damit sie die in Silo allen Israeliten, die dorthin kamen. Interessant ist, hier steht in dieser Variante der Übersetzung steht drin, dass die Priester das taten. In anderen Varianten steht drin, dass in den ersten Versen steht auch, die Diener des Priesters taten das. Also Auftrag des der Priester. Die Söhne Priesters, die Söhne Elis arbeiteten als Priester unter seiner hohepriesterlichen Aufsicht. Im Gegensatz zu Eli kannten seine Söhne Gott noch nicht. Das sehen wir in den Versen, in Vers 12. Die Söhne Elis waren ruchlose Männer, sie hatten den Herrn nicht erkannt. Sie kannten Gott nicht. Im Text wurden sie sogar später als Söhne Belials bezeichnet. Das heißt so viel wie nichtswürdig. Wo war das jetzt? Das war, glaube ich, im weiteren Text. Später ist das dann. Vers 12, ja, genau, ja. In meiner Übersetzung steht das hier nicht drin. In der Vorbereitungsübersetzung steht es drin. Sie waren ruchlose Söhne, heißt eigentlich im Hebräischen, dass sie die Söhne Belials, das heißt eigentlich unwürdig. Das war ein Problem, sie handelten genau wie die Kinder ihrer Zeit. Sie machten, was sie wollten. Ihre schwerwiegende Sünde war, dass sie sich an den Opfergaben vergingen. Das taten sie aber nicht selbst, sie beauftragten damals ihre Diener. Sie konnten also immer sagen, ich war es nicht. Ja, das ist der Trick, nicht? Wie man Aufgaben, Sünde delegiert. Und eigentlich ist man selber verantwortlich als Auftraggeber. Die Diener haben es gemacht. Sie zweigten von Opferfleisch etwas ab, was geopfert werden sollte. Mit dieser Vorgehensweise verachteten die Diener Elis die Opfergaben des Herrn. Vers 17. Und diese Sünde seiner Söhne blieb Eli nicht verborgen. Im Volk redete man davon. Das Verhalten der Israeliten im Tempel wurde durch dieses schlechte Vorbild respektlos gegenüber dem, was dort durch die Priester stellvertretend für sie jährlich geschah. Vers 22 bis 25. Und Eli war sehr alt geworden. Er hörte alles, was seine Söhne in ganz Israel antaten. Und dass sie bei den Frauen lagen, die am Eingang des Tempels des Zeltes der Begegnung Dienst taten. Und er sprach zu ihnen, warum tut ihr dergleichen? Denn ich höre diese, eure bösen Taten vom ganzen Volk, nicht doch meine Söhne. Denn das ist kein gutes Gerücht, von dem ich von dem Volk des Herrn reden höre. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so entscheidet Gott über ihn. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer wird dann für ihn eintreten? Aber sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn Herr war entschlossen, sie zu töten. Eli war sehr alt, er bekam mit, was seine Söhne getan hatten. Es ist davon auszugehen, dass Eli schon von langem von der Sünde seiner Söhne wusste. Aber es gab Personalmangel, also hat er das so mal zwar versucht zu korrigieren, aber stehen lassen. Und die Sünde von Eli, von Hophni und Pinhas bestand nicht nur in der Verachtung der Opfer. Sie vergewaltigten sogar die Frauen am Eingang des Tempels, die dort Dienst taten. Es gibt verschiedene Erklärungen dazu. Auch im Talmud heißt das, das waren die Frauen, die sich die Reinigungsopfer gebracht haben nach Geburt von Kindern. Und die haben sie dann vergewaltigt. Man kann Eli nicht vorwerfen, dass er nichts tat. Er ermahnte seine Söhne sehr deutlich mit dem Hinweis, dass sie vor Gottes Gericht niemand schützen könnte, wenn sie nicht von ihren Sünden umkehren würden. In seiner Ermahnung erklärte Eli seinen Söhnen den Unterschied zwischen Sünde gegenüber Menschen und Sünde gegenüber Gott. Also er war schon sehr klar. Obwohl seine Ermahnungen deutlich waren, waren sie wohl zu schwach, um seine Söhne von ihren Untaten abzubringen. Er konnte sich nicht durchsetzen. Möglicherweise dachte Eli wie Hiob, der angesichts der Partylaune seiner Kinder immer wieder Opfer brachte, um ihre eventuelle Schuld zu sühnen. Ich lesen wir mal in Hiob, die Verse, Kapitel 1, die Verse 4 bis 5. Und nun pflegten seine Söhne hinzugehen und Gastmahl zu halten, der Reihe nach im Haus eines jeden. Dazu sandten sie hinten und luden ihre drei Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls drei umgegangen waren, sandte Hiob hin und heiligte sie. Früh am Morgen stand er auf und opferte Brandopfer nach ihrer Zahl. Denn Hiob sagte sich, vielleicht haben meine Söhne gesündigt und ihrem Herzen Gott geflucht. So machte Hiob alle Tage nach den Gastmählern. Gute Lösung, nicht? Scheint so. Vielleicht glaubt auch Eli, dass die Opfer, die in 3. Mose 16, 6 vorgeschrieben sind, für das Opfer eines Stieres für die Sünde des Hauses Aaron, für seine eigene Sünde und die Sünde seiner Familie ausreichen würde, um die Sünde seiner Söhne zu sühnen. Kann sein, dass er so gedacht hat. Und sicherlich hat Gott das auch so gehen lassen. Denn Eli ist ja nicht gestorben bei den Opfern. Richtig wäre gewesen, wenn Eli als hoher Priester seine Söhne aus dem Priesterdienst entfernt hätte, nachdem ihr Fehlverhalten bekannt war. Aber er hatte dazu nicht die Kraft, nicht den Mut, sich da durchzusetzen. Erst Samuel 2,25 nochmal. Da heißt das am Ende, aber sie hört nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn der Herr war entschlossen, sie zu töten. Elis Ermahnungen reichten nicht aus, die Söhne waren bereits zu weit gegangen. Sie hörten nicht auf ihren Vater, denn Gott hatte bereits vor, sie zu töten. Ähnlich wie bei Pharao, der die Kinder Israels nicht ziehen lassen wollte, waren die Herzen der Söhne Elis gegenüber Gott bereits verhärtet, dass es für jede Umkehr zu spät war. Und nun gibt es eine Gerichtsandrohung, die jetzt Eli hören muss. Das finden wir in 1. Samuel 2, die Verse 27 bis 36. Und es kam mein Gott zu Eli und sagte zu ihm, so spricht der Herr, habe ich mich nicht dem Haus deines Vaters deutlich geoffenbart, als sie in Ägypten im Haus des Pharaos waren? Und ich habe ihn aus allen Stämmen Israels mir zum Priester ausgewählt, um auf meinem Altar zu opfern, um Räucherwerk als Rauch aufsteigen zu lassen und um das Ephod von mir zu tragen. Und ich gab dem Haus deines Vaters alle Feueropfer des Herrn. In der deutschen Übersetzung steht warum, aber im Hebräischen steht das Wort Ma. Was tretet ihr mit Füßen meine Schlachtopfer und meine Speisopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Opfergaben meines Volkes Israel. Darum spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe allerdings gesagt, dein Haus und das Haus deines Vaters soll ewig vor mir einhergehen. Aber nun spricht der Herr, das sei erfahrene von mir. Denn die mich ehren, werde ich auch ehren. Die mich verachten, sollen wieder verachtet werden. siehe, Tage kommen, da werde ich deinen Arm und den Arm des Hauses deines Vaters abhauen, dass es keinen Greis mehr geben, in deinem Haus geben wird. Und du wirst deinen Feind im Heiligtum sehen und bei allem, was der Herr Gutes tun wird an Israel, und es wird kein Greis mehr in deinem Haus geben alle Tage. Und nicht jeden werde ich dir von meinem Altar ausrotten, um deine Augen zu erlöschen und deine Seele verschmachten zu lassen. Aber alle Nachwuchs deines Hauses soll im besten Mann als Alter sterben. Und dies soll ein Zeichen sein. Über deine beiden Söhne Hophni und Phinehas kommen. An einem Tage sollen beide sterben. Und ich werde einen Priester erwecken, der beständig ist, der wird tun, was in meinem Herzen ist und in meiner Seele gefällt. Und ich werde ihm ein Haus bauen, das beständig ist, und er wird von meinem Gesalbten alle Tage einhergehen. Gott sandte einen unbekannten Mann als Boten zu Eli. Einleitend erklärte dieser Unbekannte, dass Gott das Haus Aaron für den Priesterdienst erwählt hatte. Dazu gehörte ja auch Eli. Dann stellte er Eli direkt zur Rede. 1. Mose 2, 29. Was tretet ihr meine Schlacht- und Speiseopfer mit Füßen? Ich habe gehört, das Wort warum gibt es so eindeutig im Hebräischen nicht. Deswegen ist die Frage, warum auch erübrigt sich hier. Aber was tut ihr? Überlegt mal, was tut ihr? Die Frage warum ist eine andere Frage. Da könnte man ja sagen, nach Motiv. Aber hier ist, was tut ihr? Da wurde nach Motiv gefragt und gefragt nach dem, was sie getan haben. Wenn wir vor Gott unsere Sünde bekennen sollen, dann ist es nicht so, dass wir nicht begründen sollen, warum wir gesündigt haben, sondern das habe ich getan, da bitte ich um Vergebung. Was trete ich in meine Schlachtopfer und Speisopfer mit Füßen? Darauf warf er im Auftrag Gottes Eli vor, seine Söhne mehr zu ehren als Gott. Eli ließ zu, dass sich seine Söhne von allen Erstlingsgaben der Israeliten messen würden. Deshalb, so kündigte der Bote Gottes an, würden die Nachkommen Elis aus der Verheißung des ewigen Priestertums Aarons ausgeschlossen. Die Verheißung, die er nachher geht, für ein beständiges Priestertum, könnte man schon auf den Messias deuten. Elis Söhne würden an einem Tag sterben und niemand seiner Nachkommen würde alt werden. Das war eine harte Ankündigung. Aber Eli würde es nicht betreffen. Weil er hat es nicht gemacht. Er war nicht der Täter. Ein Hinweis über Eli, dass man sagen kann, er hat hier als Erzieher seiner Söhne versagt, aber Gott sieht zuerst einmal die Schuld seiner Söhne. Dann sehen wir Gottes Handeln durch den Hohenpriester Eli. Was tut Gott durch Eli? Das schauen wir uns mal an. Wie zeigt er sich als Gerechter? Da haben wir erst einmal die Ermutigung Elis gegenüber Hannah. Hannah ermutigt, wird durch Eli ermutigt. In den Versen 14 bis 18 in 1. Samuel 1. Sie sagte, 14, nicht 18. Da meinte Eli zu ihr, sie sei betrunken, und Eli sagte zu ihr, wie lange willst du dich wie eine Betrunkene benehmen, mach, dass du deinen Rausch loswirst. Und Hannah antwortete und sprach, nein, mein Herr, ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine, ich möchte ergänzen, der üblichen verkommenen Frau. Denn aus meinem großen Kummer und meinem Herzeleid habe ich so geredet und so lange geredet. Und Eli antwortete und sprach, geh hin in Frieden. Der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Sie aber sagte, lass deine Magd Gunst finden in deinen Augen. Und die Frau ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr so ein trauriges Gesicht. Als Eli die tränenüberströmte, vor sich hin brabbelnde Frau zurechtweisen wollte, verwies er sie nicht aus der Stiftshütte. Er hörte ihr zu. Und Hannah trug Eli ihr Leid vor und bat ihn, sie nicht als eine der vielen verkommenen Frauen zu betrachten. Die Antwort von Eli war sehr ermutigend. Geh hin in Frieden. Der Gott Israels wird deine Bitten erfüllen, die du für ihn erbeten hast. Und dann, Vers 19 bis 20, sehen wir, und sie machten sich am nächsten Morgen früh auf und beteten den Herrn an, und sie kehrten zurück und kamen in ihr Haus nach Rama, und Elkana erkannte Hanna, seine Frau, und der Herr dachte an sie, und Hanna wurde schwanger, und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Schmuel Samuel. Gott erhört das Gebet. Erstens, Eli hat Hanna getröstet. Zweitens, Gott erhört das Gebet, genau wie Eli angekündigt hatte. Samuel wurde geboren und wie von Hanna versprochen für den Dienst in die Stiftstätte vorbereitet. Das sehen wir in Verse 22 bis 28. Da sehen wir die Vorbereitung. Aber Hanna ging nicht mit hinauf, sondern sie sagte zu ihrem Mann, wenn der Junge entwöhnt ist, werde ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheint und dort für immer bleibt. Kleiner Hinweis, Entwöhnung bei uns in unserer Kultur heißt so viel, wir brauchen nicht mehr gestillt werden. Das ist in der jüdischen Kultur ein bisschen anders. Das heißt, er kann lesen und schreiben, kann sich selbstständig kleiden und kann die Bar Mitzwa machen. Das ist die Entwöhnung. Und ihr Mann Elkana sagte zu ihr, tu, was gut ist in deinen Augen, bleibe, bis du ihn entwöhnt hast. Und nur möge der Herr sein Wortrecht aufrechterhalten. So blieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Und als sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf nach Silo, dazu drei Stiere und ein Ephah Mehl und einen Schlauch Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn. Und der Junge war noch jung, und sie schlachteten die Stiere und brachten den Jungen zu Eli. Und sie sprach, bitte, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier vor dir stand, vor 13 Jahren, um zum Herrn zu beten. Und diesen Jungen habe ich gebeten, und er hat meine Bitte erfüllt, die ich von ihm erbeten habe. So habe ich ihn dem Herrn wiedergegeben. Alle Tage, die er lebt, soll er dem Herrn gehören. Und sie beteten dort den Herrn an. Wie gesagt, im Alter von ungefähr 13 Jahren war diese Erziehung abgeschlossen und Samuel wurde dem Hohenpriester gebracht. Als Baby oder Kleinkind war er nicht brauchbar. Aber jetzt war er brauchbar. Er war ein gottgeweihter Nazirer, der in den Dienst der Stiftshütte eingeführt wurde. Das sehen wir in den ja, genau. Dort ist eingeführt worden dann. Und dann begann er der Dienst der Stiftshütte. Seine Mutter brachte ihn noch im Wachstum befindliche Teenager, Jahr für Jahr zu den Festen, seine Größe angepassten Kleidung zur Stiftshütte. Und so wurde Samuel ein brauchbarer Diener. Eli segnete Elkana und Hanna mit dem Versprechen, dass Gott ihnen weiter Nachkommen schenken würde. Und wie Eli prophezeit hatte, segnete Gott Elkana und Hanna mit 5 weiteren Kindern. Was Eli ankündigte, traf ein. Und Samuel wurde groß bei den Herren. Jetzt muss ich gucken, wo das hier ist. Das ist eine andere Stelle. Ich habe da wohl was übersehen. Nee, doch, ist richtig, ja, genau. War das jetzt richtig? Ja, genau. 18 bis 21. Und Salomo diente vor dem Herrn, ein junger Mann, umgürtet mit Leinen Ephod, und seine Mutter brachte ihm ein kleines Oberkleid und brachte es ihm Jahr für Jahr hinauf, wenn sie mit ihrem Mann hinaufzog, um das tägliche Schlachtopfer zu bringen. Und Eli segnete Elkana und seine Frau und sagte, der Herr gebe dir Nachkommen von dieser Frau anstelle des Erbetenen, das sie vom Herrn erbeten hatte. Und sie ging nach Hause zurück. Und der Herr suchte Hanna heim und sie wurde schwanger und gebar ihm 3 Söhne und 3 Töchter. Und jetzt, Vers 21, am Ende, und der junge Samuel wuchs auf bei dem Herrn. Andere Besetzung wurde groß bei dem Herrn, entwickelte sich gut und diente dem Herrn in der richtigen Weise. Dann kommen wir zur Ausbildung. Samuel wurde durch Eli jetzt ausgebildet. Der junge Samuel, Vers 26, aber nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Und dieser Text steht im Zusammenhang mit der Ermahnung der Söhne Elis durch ihren Vater und der Gerichtsandrohung durch den unbekannten Mann. Steht genau zwischendrin. Und Samuel war demnach Zeuge der Sünde Elis. Das waren die Umstände, in denen auch Samuel bei Eli in die Lehre ging. Die Verse 1 bis 2 in Kapitel 3. Und der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli, und das Wort des Herrn war selten in den Tagen. Ein Gesicht war nicht häufig. Und es geschah in jener Zeit, als Eli an seinem Ort lag, seine Augen aber hatten angefangen schwach zu werden, und er konnte nicht mehr sehen, und die Lampe Gottes war erloschen, und Samuel lag im Tempel des Herrn, wo die Lade des Herrn war. Und er rief, da rief der Herr den Samuel und sprach zu ihm, hier bin ich. Die Zeit, in der Samuel vor dem Herrn diente, war das Wort des Ewigen selten. Gott schwieg. Das Volk Gottes gehorchte Gott nicht. Gott schwieg. Das bedeutet, dass auf der einen Seite Gott sich dem Volk nicht mitteilte. Und wenn Gott schweigt, steht auf der anderen Seite eine große Katastrophe bevor, wie eine Ruhe vor dem Sturm. Und die Zeit des Schweigens hielt schon länger an. Als Hannah in der Stiftshütte um ein Kind betete, waren die Augen von Eli noch klar. Er konnte erkennen, was in der Stiftshütte vor sich ging. Als Samuel mehrere Jahre in der Stiftshütte diente, wurde Eli blind. In dieser Zeit begann sich Gott Eli zu offenbaren. Das sehen wir jetzt in den Versen 3 bis 8. Da rief der Herr Samuel, und er antwortete, hier bin ich. Und er lief zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er sagte, ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder schlafen. Und er ging wieder hin und legte sich schlafen. Und der Herr rief noch einmal Samuel. Und Samuel stand auf und Eli sagte zu ihm, du hast mich doch gerufen. Und Eli antwortete, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, lege dich wieder hin und schlafe. Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt. Ein Schlüsselvers. Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt. Das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Und der Herr rief wieder zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Da bemerkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Und Eli sagte zu Samuel, geh hin, leg dich schlafen. So soll es sein, wenn er dich ruft. So antworte, rede Herr, der dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Dreimal rief Gott Samuel und dreimal dachte Samuel, es sei der Hohepriester Eli, der ihn ruft. Jedes Mal beschied ihm Eli, dass er ihn nicht gerufen habe. Wie konnte es sein, dass Samuel Gottes Rufen nicht erkannte? In Vers 7, Kapitel 3, Vers 7 steht, dass Samuel den Ewigen noch nicht kannte. Damit unterschied er sich nicht von den Söhnen Elis, von denen ebenfalls geschrieben stand, dass sie Gott nicht kannten. Nur weil Gott dafür gesorgt hatte, Gott hatte ihn davor bewahrt, in einer bestimmten Weise genauso zu sündigen wie die Söhne Elis. Denn Samuel war kein Kohen, also kein hoher Priester, kein Priester. Er war nicht aus dem Haus Aaron. Er war ein Levit, aber nicht aus dem Haus Aaron. Deswegen beteiligte er sich nicht an der Sünde der Elis. Und Samuel hatte keinen Zugang zu den Opfern. Und das bewahrte ihn wahrscheinlich davor, das Gleiche zu tun wie seine Söhne. Und eine unbekannte Stimme rief Samuel dreimal aus dem Schlaf. Immer wieder ging er zu Eli, in der Vermutung, dieser rief ihn. Beim dritten Mal zeigte sich Eli als jemand, der Gott kannte. Er wusste nun, wer Samuel rief. Und daran zeigt sich, dass Eli selbst ein Gerechter war. Vers 9 bis 10. Leg dich hin und schlafen, und so soll es sein, wenn er dich ruft. So spricht zu ihm, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an den Ort, und der Herr kam und trat hinzu und sprach und rief vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, rede Herr, dein Knecht hört. Offenbarungen waren selten, aber Eli kannte den Herrn. Er konnte Samuel sagen, wer es war, der ihn dreimal rief. Es war also kein Traum mehr, es waren dreimal wie drei Zeugen nach dem Gesetz. Und dann 11 bis 15. Und Samuel antwortete: Rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel: Siehe, ich will etwas in Israel tun, dass jedem, der es hört, beide Ohren gellen werden. An jedem Tage werde ich über Eli alles kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe, und ich will es anfangen und vollenden. Denn ich habe ihm mitgeteilt, dass ich sein Haus für ewig richten will, um der Schuld willen, denn er hat erkannt, dass seine Söhne sich den Fluch zuzogen. Aber hat ihn nicht gewehrt. Und darum habe ich dem Haus Elis geschworen, wenn jemals die Schuld des Hauses Elis gesühnt werden soll durch Schlachtopfer und durch Speisopfer ewig. Und Samuel lag bis zum Morgen, dann machte er die Türen des Hauses des Herrn auf und Samuel fürchtete sich, Eli das Gesicht mitzuteilen. Gott begann mit Samuel zu sprechen. Er kündigte zum zweiten Mal ein großes Gericht über das Haus Eli an. Der Grund für dieses Gericht war, dass die Söhne Elis durch ihre bewusste Sünde vor Gottes Angesicht den Fluch Gottes zugezogen hatten. Eli warf Gott vor, hat er von allen Dingen gewusst und sich allerdings den Sünden seiner Söhne nicht entgegengestellt. Die Sünden der Söhne Elis konnten nicht durch Schlachtopfer gesühnt werden, die Eli, wie gesagt, vorschriftsmäßig am Yom Kippur brachte. Gott kündigte an, dass durch den unbekannten Mann bereits vorhergesagte Gericht von ihm bald Wirklichkeit werden würde. Samuel war von der Botschaft tief erschüttert. Er fürchtete sich, seinem Lehrer zu sagen, was kommen würde oder was Gott gesagt hatte. Und da sehen wir einen anderen Charakter der Gerechtigkeit Elis. 16 bis 18, in Kapitel 3. Da rief Eli Samuel und sagte: Samuel, mein Sohn, antworte mir, hier bin ich. Und er fragte: Was ist das für ein Wort, das er zu dir gesagt hat? Verschweige mir ja nichts. So tue dir Gott und füge hinzu, wenn du mir etwas verschweigst von allen Worten, die er dir gesagt hat. Da teilte ihm Samuel all die Worte mit und verschwieg ihm nichts. Und Eli sagte: Er ist der Herr. Er tue, was in seinem Herzen gut ist. Eli wusste, dass Gott zu Samuel gesprochen hatte. Und er war sich sehr sicher, dass die Botschaft ihm und seinen Söhnen galt. Er bat deshalb Samuel, ihm alles zu erzählen, was Gott mitgeteilt hatte, und nichts davon zurückzuhalten. Samuel gab dem Eli einen ausführlichen Bericht über die Worte Gottes und verhehlte nichts. Und wie reagierte Eli? Wie reagieren wir, wenn wir auf Sünde hingewiesen werden, auf Gottes Strafe hingewiesen werden? War Eli enttäuscht? War er wütend wegen der Gerichtsandrohung Gottes? Wir sehen später im gleichen Buch, wie König Saul mit sowas umging. Wie später Saul, trotz seiner Sünde öffentlich vom Volk geehrt werden? Saul sagte: Okay, ich habe gesündigt, aber ehre mich noch vor dem Volk. Nein, nichts davon. Eli zeigte seine wahre Größe und Gerechtigkeit dadurch, dass er einsichtig feststellte: Er ist der Ewige. Er tue, was gut ist in seinen Augen. Mit diesen Worten ordnete er sich demütig Gottes Urteilsspruch unter. Er wusste, er hatte daran versagt, seine Söhne trotz ihrer Sünde weiter im Priesterdienst zu belassen. Er wusste, dass Gottes Gericht absolut gerecht war. Ein Gerechter rebelliert nicht gegen Gott und gegen seine Rechtssprüche. Psalm 119, dann bin ich bald am Ende. Psalm 119, 75 und dann 137. Da heißt das: Ich habe erkannt, Herr, dass deine Gerichte Gerechtigkeit sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Und 137. Gerecht bist du, Herr, richtig sind deine Urteile. So hat eben Eli reagiert. das Kennzeichen eines Gerechten. Was geschah danach? Gut, lesen wir ganz schnell die Verse 1 bis 4 von Kapitel 4. Und Israel zog aus den Philistern entgegen im Kampf. Und sie lagerten sich. Nee, eigentlich beginnt das die Abschnitte, die Überschriften der Bibel irritieren immer so ein bisschen. Vers 1 ist ja eigentlich, und Samuel, das Wort aus Samuel ist, er ging an Israel. Und Israel zog aus den Philistern entgegen zum Kampf und sie lagerten sich bei Eben Ezer. Und die Philister lagerten sich zu Afek und die Priester stellten sich Israel gegenüber auf. Und der Kampf breitete sich aus und Israel wurde von den Philistern geschlagen und sie erschlugen in den Schlachtreihen auf dem Feld etwa 4000 Mann. Und als das Volk zum Lager zurückkam, sagten die Ältesten von Israel, warum hat uns der Herr heute vor der Lade geschlagen und lasst uns nach Silo gehen und so weiter. Und das will ich jetzt gar nicht weiter lesen. Das Wort des Herrn ging an Israel und Israel zog aus zum Kampf gegen die Philister. Und auch hier tat das Volk, womit das Buch der Richter endete. Sie machten alle, was sie wollten. Das Wort des Herrn geschah an Israel. Da hat keiner darauf geachtet. Sie gingen in den Krieg. Was passierte dann? Gegen den Willen des hohen Priesters Elis gegen das Gesetz wurde die Bundeslade mit Einverständnis der Priester Hofni und Pinhas aus der Stiftshütte geraubt. Sie wurde als Götzenbild öffentlich sichtbar vor dem Schlachtfeld hingestellt. Eine Riesenkatastrophe. Zweitens, die Schlacht ging verloren. Die Bundeslade fiel in die Hände der Feinde. Elis Söhne, Hofni und Pinhas starben an einem Tag. Als Eli davon erfuhr, fiel er vor Schreck vom Stuhl und brach sich das Genick. Drittens, die Bundeslade kehrte nie wieder in die Stiftshütte zurück. Eli war der letzte hohe Priester der Stiftshütte in Silo. Nicht lange danach wurde die Stiftshütte zerstört. Wir sehen das dann in Jeremia 7, Vers 12. Viertens, Abjatar war der letzte Priester aus dem Haus Eli. Der war gerecht. Das war der Enkel von Eli. Der war gerecht. Er teilte das schwere Leben Davids in der Verfolgung durch den König Salomo, durch den König Saul und diente als Priester bis zum Lebensende des Königs David. Kein Nachkomme Elis wurde danach wieder im Priesterdienst eingesetzt. Schlussfolgerung für unser Leben. Auch Gerechte können ungeratene Söhne, ungerade Töchter haben. Eli war ein solcher Gerechter. Und wir wissen seine Geschichte so ausführlich, damit wir erkennen können, dass auch wenn nicht alles gelingt, wir gerecht sein können. Die Gerechten sind keine vollkommen fehlerlosen Menschen. Eli war ein Gerechter, er kannte Gott. 40 Jahre diente er im Tempel oder in der Stiftshütte, im Allerheiligsten, und ist nicht gestorben, wie viele spätere Priester, die nach einem Jahr Dienst bereits gestorben waren. Die Söhne Samuels waren auch ungeraten. Die Söhne Davids waren auch ungeraten. Also befinden sich alle Eltern mit ungeratenen Söhnen in guter Gesellschaft. Also keine Panik. Es ist erschreckend, aber gleichzeitig tröstlich. Aus der Geschichte Elis kann man Folgendes lernen. Eli hat versucht, seine Söhne richtig zu erziehen und sie auf ihre Sünden hinzuweisen. Aber die Söhne ließen sich nicht belehren, weil sie, so heißt es im Originaltext, Söhne Belials waren. Sie waren unbelehrbar. Zweitens, obwohl Gott Eli sein Versagen in der Erziehung seiner Söhne vorwarf, richtete er die Söhne, die gesündigt hatten, und nicht den Vater. Die Söhne waren für ihre Sünde selbst verantwortlich und mussten ihre Folgen tragen. Wie es in 5. Mose 24, 16 steht, die Väter werden wegen ihrer Sünden gerichtet und die Söhne wegen ihrer Söhne, auch nicht der Väter wegen der Sünde der Söhne oder die Söhne wegen der Sünde der Väter. Drittens, mindestens einer der Nachkommen der Söhne Elis war ein Gerechter. Der Priester Abjatar, der Urenkel Elis. Viertens, wenn unsere Kinder Gerechte werden, liegt es nicht unbedingt an unseren guten Erziehungsmethoden. Die können ganz schief gehen. Das ist ein Gottes Gnade. Deswegen ist es wichtig, dass wir in unserem Leben, genau wie Eli, weiter den Dienst machen, auch wenn unsere Söhne und Töchter nicht folgen, auch wenn es Probleme gibt in verschiedenen Lebensbereichen unseres Lebens, verlassen wir wie Eli den Dienst nicht und dienen wir hoffentlich länger als 40 Jahre in der Gemeinde und wissen einfach, dass Gott gnädig ist. Beten wir. Der himmlische Vater, du bist ein gnädiger Gott. An diesem Beispiel von Eli hast du uns gezeigt, wie du Menschen siehst und dass du gerecht bist und dass du Eli nicht bestrafst für die Sünde der Söhne und dass du ihn in vieler Hinsicht auch gebraucht hast als ein Trost und ein guter Ausbilder für Samuel und dass du auch mit ihm seine Geschichte geschrieben hast und das in seinem Leben gewirkt hast. Wir sind unvollkommene Menschen, wir brauchen deine Hilfe, deine Gnade, wir brauchen deinen Zuspruch, dass wir, auch wenn wir nicht vollkommen sind, gerecht sein können, weil wir dir glauben. Denn du machst uns gerecht. Du bist derjenige, der uns heiligt. Du bist derjenige, der uns von Sünde freigemacht hat. Du bist derjenige, der uns die Sünde vergibt und am Kreuz für unsere Sünden gestorben bist, damit wir ein neues Leben haben können. Und du wirst uns eines Tages vollenden, nicht wir selbst. Danke für deine Gnade, die wir in deinem Buch, in deinem Wort lesen können und die wir auch im Leben von Eli lesen dürfen. Amen.